Am letzten Sonntag hat Micha Predigt zu den ersten 5 Vers aus dem Johannes 17. Ein Gebet, wo Jesus gegen den Schluss vor seinem Leben, also vor der Kreuzigung, betet. Und er hat herausgearbeitet, dass Einheit, wo ja ein der rote Faden ist, durch das Gebet etwas ganz Kostbares ist. Eins sie, damit sie eins seien. Der Titel kommt ja dann aus einem Vers raus, wo jetzt in unserem Abschnitt inne steht. Einheit, wo Verheißung hat, dass dort, wo wir eins sind, ein Segen ist, geistliches Leben ist. Und er hat dann aufgehört mit der Frage, wie könnte man dann Einheit konkret fördern? Ihr habt jetzt von der Inneke die Vers 6 bis 19 gelesen. Und vielleicht ist es euch jetzt auch so gegangen, wie wenn ich einmal das durchgelesen habe, die x Vers. Was steht jetzt eigentlich drin? Es ist gar nicht so ein einfaches Gebet, wo man könnte sagen, einfach jetzt das und das und das und das hat er gebetet. Und trotzdem, es muss etwas gewichtig sein, wo wir jetzt hören wollen. Ich habe jetzt erst einmal die Frage gestellt, verstehen wir das Gleichige unter Einheit? Eins sie. Eins sie müsste etwas ganz Schönes sein. Eins sie wollen wir ja. Man will ja nicht Krach, man will nicht Streit, man will kein Konflikt, man will Harmonie. Was für Bilder machen wir uns von der Einheit? Und da geht es ja mehr jetzt als nur um Einheit in der christlichen Gemeinde. Wie der Micha schon gesagt hat, es geht um Einheit, das gleiche Prinzip, auch in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Wir können eigentlich für alle Beziehungsebenen jetzt zuhören. Wäre es nicht schön, wenn wir theologisch ein bisschen einheitlicher wären? Also auch im Hauskreis. Alle so ein bisschen ähnlich, oder? Man lesen ja Bibeln und jeder weiss dann, weil er eine Bibel gelesen hat, was die Wahrheit ist und hat immer dann den Eindruck, so wie er es sehe, so sei es biblisch und darum ist der andere dann unbiblisch und das gibt Konflikt. Wäre es nicht schön, alle gleich denken und die Bibel gleich verstehen? Oder wäre es nicht schön, wenn man da in die Gemeinschaft reinkommt und alle haben einen gern. Man ist von allen akzeptiert, man ist von allen schön begrüßt, alle finden man interessant und einfach so ganz warm. Alle die gleiche Chemie. Oder auch alle die gleiche Geschmack in der Form, alle die gleiche Musik gern. Wäre das nicht schön? Wir spüren jetzt in dem Gebet drin, dass Jesus eine andere Vorstellung hat von Einheit. Was wir jetzt generell lernen, ist, es hat relativ wenig Bitte da drin. Drei werden wir uns anschauen, die muss man fast ein bisschen suchen. Jesus formuliert einfach in seinem Gebet drin, was es so Sache ist. Was die geistlichen Tatsachen sind. Also das lernen wir aus dem hohepriesterlichen Gebet. Gebet ist nicht nur Bitte formulieren, sondern einfach sich vergegenwärtigen, wie es aus der geistlichen Sicht ist. Erster Gliederungspunkt, Einheit nach dem Vorbild des dreieinigen Gottes. Jetzt einmal generell, Jesus, so fängt das hohepriesterliche Gebet an, hat mit den Jüngern geredet, dann blickte er zum Himmel auf und betete. Das ist also ein lautes Gebet, ein öffentliches Gebet. Das haben die wirklich mitbekommen. Wahrscheinlich ist da auch nur Zusammenfassung. Aber Jesus hat wollen, dass das, was er da betet, zu unserem Gebet wird. Darum hat er es so gemacht. Also nicht nur unser Vater, sondern das ist ein bisschen prägnanter natürlich, unser Vater, aber der Stil von dem Gebet. Und dann sagt er da im Vers 11, Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Nun, da schon mal die erste Bitte natürlich, aber das kommt dann nachher. Aber das Ziel ist, damit sie eins sind wie wir. Wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also wie die Dreieinigkeit. Ein heftiger Vergleich. Da merken wir schon, wie weit wir da davon entfernt sind. Man könnte jetzt da vieles aufzählen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander umgehen. Da nur zwei Sachen, die jetzt direkt aus dem hohenpriesterlichen Gebet rauskommen. Ich habe mal geschaut, eben in dem Gebet geforscht, wie gehen die miteinander um. Und habe gespürt, so das Wort gegeben. In dem Vers, wo wir die Macht gegeben und so weiter, dann Vers 9 und 10, ich bete nicht für die Welt, also für die Welt wäre das ein anderes Gebet, er hat schon auch für die Welt gebetet, aber da jetzt nicht, in dem Stil, sondern für die, die du mir gegeben hast. Und das Wort gegeben, wenn du das nochmal daheim durchlässt, das kommt x-mal vor. Da gibt der Vater dem Sohn. Und der Sohn wiederum dem Vater. Es ist ein Hin und Her. Also wenn wir die Evangelien lesen, dann ist doch eigentlich Jesus, hat predigt, Jesus ist dann an See gegangen, Genezareth, und hat gesagt, folge mir nach. Da hat doch Jesus etwas gemacht. Dass die zu jünger geworden sind. Aber dann heisst der Vater, du hast mir gegeben. Also so die Abhängigkeit. Das Miteinander, das ineinander hineingeflochten sein, das einander zuspielen. Und dann wäre noch der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist kommt in dem Gebet gar nicht vor. Und er hat doch auch noch irgendwo die Jünger zu Jesus gezogen. Aber der Heilige Geist ist jetzt nicht frustriert. Hey, also der Jesus redet jetzt da nur vom Vater. Ich habe doch auch noch etwas gemacht. Also das ist irgendwie das Miteinander. Einheit entsteht im Miteinander. Ich brauche den anderen braucht mich. Es geht, es nicht. Und keiner fühlt sich besser, keiner ist in Konkurrenz, keiner will es allein. Und in der Gemeinde und in der Ehe drin, wo es auch ist, Einheit entsteht in der Abhängigkeit. Nicht in der Selbstständigkeit. Ich kann es allein, ich kann sowieso alles besser, ich weiß alles besser. Wenn wir auch unsere Schwächen zugestehen können und sagen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander in der Gemeinde, es ist ein Geben und ein Nehmen. Das sehe ich jetzt da in der Dreieinigkeit. Und etwas weiter, ist jetzt nicht in unserem Abschnitt drin, aber wie die miteinander umgehen, wie wir eins sind im Vers 4. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast oder so wieder eigentlich gegeben. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Herrlichkeit, das Wort, das immer wieder davor kommt in dem Gebet drin. Herrlichkeit heisst Glanz, aber auch Ehre. Ein Wort kennen wir, das griechische Wort, oder viele von uns, die noch so ein bisschen alte Lieder kennen, heisst Doxa. Und wir haben ja mal gerne die grosse Doxologie gesungen. Da geht es eben darum, die Herrlichkeit sein zu lassen, Gott Ehr zu geben. Und das ist also, Jesus lebt, um Gott Ehr zu geben, ihn glänzen zu lassen. Also nicht sich selber. Und wenn man das auf zwischenmenschlich, also dass sie eins seien, wie wir eins sind, heisst doch, dass wir wollen, dass der andere glänzt. Dass der andere im Mittelpunkt steht, dass seine Ehre geschützt wird, dass er nicht abgewertet wird und demütigend wert wird oder gekränkt wird. Also so ist da die Ehre, die Herrlichkeit. Und so spüren wir es, wie es das der Johannes der Täufer da will verwirklichen. Er muss immer grösser werden und ich immer geringer. Man spürt Einheit in der Dreieinigkeit, ist viel grösser, ist anders. Und wir haben da noch viel zu lernen. Abhängigkeit zur Ehre von anderen leben. Gehen wir jetzt zu der ersten Bit. Ist die erste Bit Einheit durch eine enge Beziehung zu Jesus. Da im Vers 11: Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht. Oder wörtlich übersetzt, bewahre sie in deinem Namen. Namen heisst eigentlich für die Bibel generell, da geht es nicht einfach jetzt, Gott heisst Gott, oder gibt es andere Namen, Jahwe zum Beispiel, sondern bewahre sie in deiner Person, bei dir. Jetzt haben wir da aber ein gewisses Übersetzungsproblem. Ich spüre jetzt da heisst es ein bisschen anders in den neuen Genfer. Weil es gibt das Problem mit dem, wo vorher steht. Den Namen, sagt Jesus, den du mir gegeben hast. Wenn das jetzt also Person wäre, würde das heissen, Jesus hat irgendwann mal Gottheit bekommen. Also irgendwann im Verlauf der Geschichte ist er zu Gott geworden. Das widerspricht total biblischen Aussagen und dann den Aussagen, die Jesus da macht. Wir können nicht weiter darauf eingehen, aber das ist ein bisschen das Problem jetzt von dem Vers, dass da jetzt Macht steht. Aber für uns ist wichtig, Bewahrung. Einheit heisst Bewahrung in Jesu Nähe drin. Das ist eigentlich klar. Das ist eigentlich nichts Neues für uns. In der Nähe bleiben für Jesus. Aber ich denke, wenn wir jetzt im Thema Einheit sind, so viele Themen können uns beschäftigen, sei es Frauenfrage, sei es charismatische Frage, sei es x anderes, was plötzlich so wichtig wird, so zentral. Aber Einheit ist, was zentral um Jesus geht. Und da gibt es immer wieder ständig die neuesten Wellen da in der Christenheit von Amerika, wo das überall herkommt, wie es auch noch gut wäre und was man jetzt vernachlässigt hat. In unserem christlichen Leben, wir können plötzlich nur noch Details sehen, statt das Zentrale ist Jesus. Wir können auch die Bibel lesen und beten und plötzlich ist das Zentrum nicht mehr das Zentrum. Wir können in den Gottesdienst kommen und schauen, ist dieses und jenes so, wie man es gerne hätte. Aber die Person von Jesus, bewahre sie in deinem Namen. Bewahre mich bei dir. Das Zentrum ist Priorität, immer noch Priorität. Und nicht plötzlich theologische Detailfragen, die auch noch interessant wären. Aber sie sind nicht das Zentrum. In dem Zusammenhang, Vers 10, meine Herrlichkeit ist in ihnen offenbar geworden. Oder da eben jetzt der Begriff, ich bin in ihnen verherrlicht. Also seine Herrlichkeit, sein Glanz, seine Ehre leuchtet in den Herzen auf von Menschen, wo Jesus glaubt, das ist der Glanz. Das ist unsere Bedeutung, das ist unser Wert. Wir leben aus seiner Ehre. Und wir verlieren die Einheit immer wieder, wenn wir jetzt um die eigene Ehre kämpfen und haben wir jetzt genug Anerkennung und ist uns genug gedankt worden. Einheit. Einheit, eins ist dort, wo wir ganz nahe sind bei Jesus und aus ihm heraus leben, unseren Selbstwert, unseren Glanz von ihm her überkommen. Passiert in der Ehe und in der Gemeinde. Und wenn das Zentrum dort einfragen wird und jeder kämpft, dass er am meisten glänzt, dann geht Einheit verloren. Gehen wir zur zweiten Bitte. Einheit durch die innere Distanz zur Welt. Welt ist ein wichtiger Begriff, der einmal vorkommt. Also wir haben jetzt gegeben schon mal gehabt, Herrlichkeit, die mehrmals vorkommt. Und jetzt auch Welt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Welt. Welt, auch der griechische Begriff kennen wir, heißt nämlich Kosmos. Aber für uns ist Kosmos eindeutig, es ist einfach das ganze Universum, der Kosmos. Für die Bibel ist das ganz ein vielschichtiges Wort, wo in ganz verschiedenen Bedeutungen vorkommt. Zum Beispiel Welt ist die Erde und all die Leute, die darauf leben. Und Gott ist der Schöpfer von dieser Erde und von all den Leuten, die darauf leben. Und die sollen wir geniessen. Geniessen, die Begegnungen, es gibt ganz interessante Menschen und Lebensgeschichten. Das ist sehr inspirierend und das sollen wir geniessen. Aber da gibt es dann auch eben gefährliche Seiten von der Welt. Eine erste Bedeutung ist die Welt, die Gesamtheit der Menschen, die nicht an Gott glaubt. Wo Gott fern lebt, wo Gott auf die Seite legt. Und da sagt dann eben Jesus, das ist eben das. Ich habe die Bibel euch oder ein Wort verkündigt, die geistliche Wahrheit, und jetzt werdet ihr plötzlich zum Fremdkörper. In dieser Welt, also das heisst unter den Menschen, die nicht an Gott glauben. Ihr werdet Fremdkörper. Und das, wie die einfach so da leben, das befremdet euch. Fremdkörper sein und befremden und bis hin zum Hass. Und man spürt schon, man könnte ein paar Sachen mehr aufzählen, was jetzt Welt positiv und negativ kann sein. Das ist wie eine Durchmischung. Da ist Grenzen noch schwierig zu fassen. Und darum natürlich auch das Anliegen, hey, die Grenze, die darf nicht verwischt werden, aber die ist nicht einfach zum Ziehen. Was dürfen wir geniessen, was ist erlaubt und wo ist es daneben? Der gleiche Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannes 2, 15 und 16, liebt nicht die Welt. Jedoch, wir dürfen eigentlich das gerne haben, geniessen, und er ist ja der Schöpfer, aber eben die andere Form von der Welt. Die Kennzeichen beseiten dort, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist. Also da ist Gier, Egozentrik als Kennzeichen von dieser Art von Welt. Seinen begehrlichen Blick oder prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und jetzt dazu gehören wir nicht. Wir sind in der Welt inne, in dieser Schöpfung drin, zwischen den Menschen, die ganz anders funktionieren und sollen uns nicht anstecken lassen. Selbstsucht. Begehrlicher Blick, prahlen. Und jetzt versuchen die Menschen, Christen, ernsthafte Christen, da die Grenzlinie zu ziehen, in der Welt, nicht von der Welt. Und denken, am besten ist, wenn man definiert, was man darf und was man nicht darf. So juristisch, gesetzlich. Und sie haben vergessen, dass das die Pharisäer auch gemacht haben. Aus dem gleichen Genuss. Zahlungen ist nicht schlecht. Wo ist die Grenzlinie? Und früher, wo dann der Film aufgekommen ist, Kino und das Theater aufgekommen ist, das ist alles vom Teufel. Aber so kann man die Grenzlinie nicht ziehen. Ja, das Prahlen mit dem, was man macht und hat. Hört das bei der Kirchentür auf, wenn du da reingehst? Oder das Begehrliche, Jesus könntest nicht und für mich und ich will und das will ich auch noch und gib mir doch Erfolg und gib mir Gesundheit und. Das Begehren, das Selbstsüchtige, hört doch vor dem stillen Kämmerlein nicht auf. Also wir spüren die Grenzlinie, ist viel heikler zu ziehen und trotzdem, es soll eine Distanz entstehen. Eine Distanz, eine innere Distanz zur Welt. Und darum also das Gebetsanliegen von Jesus im Vers 15. Ich nehme sie nicht aus der Welt heraus. Ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das Böse. Also das ist jetzt da neutrum sprachlich, es ist nicht der Böse. Und führe uns vielleicht nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen im Unser Vater. Das ist der Böse. Das ist der Teufel. Aber da das Böse. Einfach schädlich. Zeig, wo die Grenzlinie ist. Das ist, das kann eine fiese Sache sein. Kann etwas gut sein, aber mit schlechten Motiven und Hintergründen. Zeig es, dass wir uns nicht anstecken können. Wir sind ja nicht leicht in dieser Welt drin, wenn wir gleichförmig sind. Wir sind nicht leicht in dieser Welt drin, wenn wir gar nicht mehr in dieser Welt sind, sondern zurückgezogen leben. Aber wenn wir die Leuchtkraft, die Strahlkraft verlieren, sind wir es auch nicht mehr. Also das ist die zweite Bitte. Die erste, halt uns, mich, in der Nähe, dass das die Hauptsache bleibt, bei dir zu sein und zeig, wo ich mich muss innerlich oder auch äußerlich distanzieren. Dann die dritte Bitte, Einheit durch den gemeinsamen Auftrag. Also jetzt für gewisse, zu Recht, wenn man jetzt nur das hätte, wäre das ein bisschen, das ist so ein bisschen bewahrmässig, oder? Jetzt müsst ihr einfach schauen, dass ihr da über die Runde kommt, bis die Ewigkeit kommt, oder? Nächste bei Jesus, die richtige Distanz zur Welt. Aber wir haben einen Auftrag. Und jetzt eine wichtige, interessante Entdeckung, Vers 17 und 18. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Also das ist jetzt kein Befehl, keine Sendung, sondern eine Bitte, weihe sie, damit ich sie kann in die Welt schicken kann. Also es gibt etwas, was vorher muss passieren, bevor uns Gott kann schicken, bevor uns Gott kann einen Auftrag zeigen. Es heisst wörtlich, heilige sie in der Wahrheit. Und das ist auch wieder so ein Begriff, also wie Herrlichkeit, Welt, heilige sie. Heisst doch, für uns Heilige, das sind ja dann die Perfekten, das sind die Vollkommenen. Also bitte Jesus, mach sie vollkommen und dann kann ich sie schicken. Oder Heilige, reinige du sie, reinige dir, dann kann ich sie schicken. Aber im Alten Testament ist die Stiftshütte geheiligt worden. ist der Brandopferaltar geheiligt worden. Es sind gewisse Instrumente, Schaufeln und was die dort alles braucht, geheiligt worden. Und der Aaron und seine Priester sind geheiligt worden. Das heisst ja nicht einfach irgendwo nur gereinigt, vielleicht dann in der Folge auch, aber einfach mal, hey, Aaron, du bist jetzt zuständig als Hohepriester. Oder der Brandopferaltar, das ist jetzt nicht einfach nur ein besseres Schmine, oder? Also, das ist jetzt der Brandopferaltar und Stiftshütte, all die Tücher und so, das ist jetzt nicht einfach zum Campieren da, sondern also, das ist die Stiftshütte, das ist für Gott da. Und darum weihe sie. Also heisst, du Gott, wirk an den Menschen. Wirk an uns, dass wir bereit sind, unser Leben hinzugeben. Sonst magst du 7 Mal am Tag hören, dass du eine Sendung hast. Ob du jung bist oder alt bist, du hast eine Sendung. Eine Sendung in die Welt, die mag ganz verschieden sein. Jesus ist gesendet worden in die Welt hinein als Erlöser. Hauptsächlich als Erlöser. Und wir sind gesendet, seine Jünger sind gesendet, gleichsam, aber in einem anderen Auftrag, die Erlösung zu verbreiten. Jeder hat eine Sendung. Aber das setzen wir nicht um, wenn wir unser Leben nicht Jesus hingeben. Darum die Bitte, weihe. Jesus hat auf vieles verzichtet in seinem Leben drin. Er hat gelitten, weil er sein Leben hingegeben hat. Er hat einfach das Ganze an Kraft eingesetzt für seinen Auftrag, weil er sich geweiht hat. Der Vers steht dann auch nachher drin. Jesus hat sich geheiligt. Darum geht es auch nicht auf. Unser Verständnis wäre dann Jesus sündhaft gewesen, wenn jetzt Heiligung Reinigung wäre. Heiligung ist sich weihen, sich hingeben. Also so die Bitte um Einheit. Hoffentlich habe ich euch nicht erschlagen, aber der Text hat so vieles drin. Nehmen wir jetzt die 3 Bitten. Wenn ich jetzt auf der Schlussfolie nochmal habe. Bewahre sie in deinem Namen. In seiner Person. Bewahre mich. Bewahre uns als Gemeinde, bewahre meine Ehe. Ich könnte das zu eurem Gebetsanliegen machen, dass sie vor dem Bösen zu bewahren oder eben geweiht sind. Nehmen wir einfach 2-3 Minuten Stille, jeder für sich. Ja, dass wie kannst zu deinem Gebet machen. Jesus hat das laut gebetet, dass seine Jünger das hören, was ist sein Anliegen. Und er will es so auch zu unserem Anliegen machen. Aber vielleicht denkst du jetzt, es wäre besser, jetzt auch mit jemandem zusammen zu beten. Eben die Monika sitzt im Hintergrund. Nachher haben wir auch Anbetungszeit. Vielleicht kommt dir etwas in den Sinn oder willst du aussprechen oder dafür beten, wo jetzt irgendwo angeregt worden ist, drin, dann brauchst du das.